Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Sonntagabend. Wir treiben uns mal wieder ein bisschen rum in Marseille, wo heute die Kunstmesse Artorama zu Ende gegangen ist, in Kharkiv. Der Musiker und Autor Juri Gurgi hat eine Kiste mit alten Negativen seines Vaters gefunden, die inzwischen vom Krieg geschundene Stadt von ihrer ja wohl eher strahlenden Seite zeigen. Ein letzter Besuch im Berliner Buchstabenmuseum, das nach 20 Jahren hoch engagierter Arbeit schließt. Was mit den über 3000 alten Leuchtbuchstaben passiert, das ist noch offen. Und ein Blick auf die schwierige Gemengelage zwischen Dänemark, Grönland und den USA. Ein ganz dunkles Kapitel in der dänischen Geschichte kam erst vor wenigen Jahren ans Licht. In den 60er und 70er Jahren wurden tausende grönländische Frauen und Mädchen ohne ihr Wissen eine Spirale eingesetzt. Manche sollen erst 12 Jahre alt gewesen sein. Die dänische Regierung wollte damit das Bevölkerungswachstum auf der Insel eindämmen. Seit bekannt werden, melden sich immer mehr Betroffene. Der Skandal wird seit 2023 von einer unabhängigen Kommission untersucht. Und erst vor wenigen Tagen hat sich die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen öffentlich entschuldigt. Der Zeitpunkt, ja, der kommt wohl nicht ganz von ungefähr und hat etwas mit dem US-amerikanischen Vorstoß zu tun, sich Grönland einzuverleiben. Ebbe Volkwarzen ist jetzt am Telefon, Kulturhistoriker und Politikwissenschaftler. Er lebt seit 10 Jahren in Grönland. Guten Abend, Herr Volkwarzen.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Dieser sogenannte Spiralenskandal, der ist ja momentan offenbar in Dänemark und Grönland äußerst heiß diskutiert. Können Sie uns erklären, warum diese Woche die offizielle Entschuldigung ausgesprochen wurde? Steht das wirklich in einem größeren politischen Zusammenhang?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und in der Tat, der Zeitpunkt in dieser Woche kommt wirklich etwas überraschend. Und die Entschuldigung selbst wirkte auch etwas schlecht vorbereitet. Es zeigt sich daran tatsächlich, wie eng die großen Themen in Bezug auf Grönland inzwischen miteinander verwoben sind. Auf der einen Seite die Geopolitik und Donald Trumps Avancen, Grönland zu annektieren. Und auf der anderen Seite die Aufarbeitung kolonialpolitischer Übergriffe und das Verhältnis zwischen Dänemark und Grönland im Allgemeinen. Man könnte sagen, einerseits kommt die Entschuldigung reichlich spät. Man hätte das Dilemma, in dem man jetzt steht, umgehen können, indem man sich schon früher dazu durchgerungen hätte von dänischer Seite aus. Auf der anderen Seite kommt sie natürlich auch etwas früh, denn die dänische Ministerpräsidentin hat immer gesagt, sie würde gerne den Bericht dieser unabhängigen Kommission abwarten, bevor sie eventuell eine Entschuldigung aussprechen wird. Und dieser Bericht soll ja nun in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Also man gewinnt zumindest den Eindruck, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Geopolitik und eben dieser Entschuldigung. Und Dänemark wirkt wie ein Getriebener und die Entschuldigung daher auch ein wenig unaufrichtig. Mhm. Das ist das Dilemma.
Ja, erklären Sie uns mal diesen Zusammenhang oder vielleicht auch das, was dieser Skandal über das Verhältnis von Dänemark zu Grönland aussagt. Also Grönland war ja mal Kolonie, ist aber doch schon seit den 50er Jahren Teil des dänischen Königreiches. Ist es denn immer noch ein diskriminiertes Land?
Grönland war Kolonie offiziell bis 1953. Die Dekolonisierung, die politische Dekolonisierung fand dann ein bisschen anders statt, als man das vielleicht aus anderen Teilen der Welt kennt. Man hat sich von dänischer Seite entschieden, Grönland zunächst nicht in die Selbstverwaltung zu entlassen, sondern näher ans Königreich heranzuholen, also zu einer dänischen Provinz zu machen. Und da ging es denn darum, den Lebensstil der grönländischen Bevölkerung ganz radikal und sehr schnell vor allem an jenen der dänischen Wohlfahrtsgesellschaft in Europa anzugleichen. Und in dieser Zeit, 50er, aber insbesondere 60er, 70er Jahre, gab es dann zahlreiche Maßnahmen, die viele Grönländer als Assimilation oder Übergriffe seitens dänischer Behörden erlebt haben. Und einer davon ist eben dieser Skandal mit den Zwangsverhütungen. Aber er ist nur einer von mehreren. Und in den letzten Jahren sehen wir eben eine Bewegung dahin, dass immer mehr Opfergruppen sprechfähig werden. und ja auch erstmal begreifen, dass sie Teil eines Systems waren und im Zusammenhang mit internationalen Tendenzen hin zu mentaler Dekolonisierung und Aufarbeitung von Kolonialgeschichte, das erreicht eben auch Grönland, ja, kommt das jetzt ans Tageslicht. Mhm. Und die Grönländer werden auch selbstbewusster, ihre Forderungen in Richtung Dänemark zu artikulieren. Und die geopolitische Lage spielt da sicherlich auch mit hinein.
Ja. Warum denn eigentlich Eindämmung des Bevölkerungswachstums, mal ganz blöd gefragt? Was steckte denn dahinter?
Nun bin ich nicht Teil dieser Kommission, die das ja gerade aufarbeitet, und der Bericht wird in der kommenden Woche vorliegen, aber ein bisschen Hintergrundinformationen dann vielleicht doch. Das Bevölkerungswachstum nahm in der Nachkriegszeit in Grönland rasant zu. Das Gesundheitswesen wurde im Zuge dieser Modernisierungsmaßnahmen, Assimilierungsmaßnahmen verbessert. Das ist vielleicht die positive Seite oder eine positive Seite dieser Entwicklung. Vor allem konnte man die Tuberkulose besiegen, die ja eine hohe Kindersterblichkeit bedeutete in den Jahren zuvor. Also das Bevölkerungswachstum stieg stark an. Und aus den zugänglichen Quellen dieser Zeit kann man lesen, dass, ja, dass man von dänischer Seite ja möglicherweise besorgt war, dass es einfach eine zu große Bevölkerung geben würde. Vielleicht war es auch ein Kostenfaktor. Das klingt alles sehr kühl und rational. Aber das war damals tatsächlich die Argumentation. Und dann wurde auch wieder, naja, in so einer etwas verschleiernden Weise argumentiert, dass man die jungen Mütter davor beschützen wollte, eben alleinerziehende Mütter in sehr jungen Alter zu werden, weil es da eben auch viele uneheliche Kinder gab. Nicht zuletzt, weil auch viele junge dänische Handwerker in dieser Zeit ins Land kamen. Das alles entschuldigt nicht die Übergriffe. Und man hat ja nun auch nach langem Debattieren und Ringen erkannt, dass es übergriffige Politiken waren und vermutlich auch ein Bruch der Menschenrechte der betroffenen Frauen.
So, und jetzt haben Sie gesprochen davon, dass die Dänen ja wie getrieben seien. Was heißt es denn oder was kann man daraus schließen zum Verhältnis der Grönländer zu den USA? Also gibt es da tatsächlich eine Offenheit gegenüber oder eine größere Offenheit Richtung USA und Trump als Richtung Dänemark?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also die dänische Erzählung in Bezug auf Grönland über Jahrzehnte hinlang war diejenige, dass man in Grönland präsent war, um den Grönländern zu helfen. Das ist ein klassisches kolonialistisches Narrativ. Man war da, um die Grönländer zu unterstützen. Alles, was man sich in Grönland vornahm, war zugunsten der Grönländer und sollte den Dänen zur Ehre gereichen. Und diese Erzählung kann man nur ganz schwer ablegen. Sie ist immer noch sehr fest so in der dänischen Mentalität verankert. Und durch Donald Trumps Werben um Grönland ist ein Nebeneffekt letztendlich das gewesen, dass er diese Erzählung so ein bisschen ad absurdum geführt hat, weil er ja den geopolitischen Wert Grönlands unterstreicht. Also wenn die USA sagen, wir sind bereit, das Gleiche zum grönländischen Haushalt beizutragen wie Dänemark, vielleicht sogar mehr, dann ist es schwer, diese altruistische Erzählung aufrechtzuerhalten, dass man immer nur wohlmeinend in Grönland agiert hat und nicht aus eigenem Interesse. Das ist das eine. Und das andere ist, und das ist durchaus perfide, dass Donald Trump sich diese Spannungen, die es zwischen Dänemark und Grönland gibt, oder sagen wir mal lieber die berechtigte Kritik, die Grönländer vermehrt an Dänemark richten, und die Forderung, die Geschichte aufzuarbeiten, das macht sich Trump oder seine Administration durchaus zunutze, um eben einen Keil zwischen Dänemark und Grönland zu treiben. Und ja, Dänemark ist da wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Es ist ein ganz schmaler Grat. Auf der einen Seite muss man natürlich den grönländischen Forderungen entgegenkommen. Aber sie dürfen eben auch nicht unaufrichtig, dieses Entgegenkommen darf eben auch nicht unaufrichtig erscheinen, sozusagen, dass man das nur tut, um das Werben Donald Trumps wieder durch Sympathien in Bezug auf Dänemark zu übertrumpfen.
Ebbe Folkwarte, in Grönland lebender Kulturwissenschaftler, über den dänischen Verhütungsskandal und den Grönland-Konflikt mit den USA. Herzlichen Dank und viele Grüße nach Grönland.
Sehr gerne. Alles Gute.
Marseille galt lange als eher raues Pflaster, doch die Stadt verändert sich. Immer mehr Menschen verbringen ihre Sommer dort. Nicht nur wegen des Meeres und der Küche, sondern auch wegen einer Kunstszene, die in den letzten Jahren sichtbar gewachsen ist. Viele Projekträume haben sich etabliert und an diesem Wochenende fand die Messe Artorama statt. Die Kunstkritikerin Hilka Dirks war für Fazit dort und ist quasi frisch aus Marseille hierher ins Studio gekommen. Guten Abend.
Hallo.
Marseille wird ja oft so als wilde Schwester von Paris bezeichnet. Was unterscheidet denn die dortige Kunstszene von den etablierten Zentren in Frankreich, in Paris zum Beispiel?
Sie ist auch ein bisschen wilder. Vielleicht, die Stadt ist halt kleiner und die Szene ist auch kleiner. Man hat das Gefühl, alle kennen sich. Es gibt dort irgendwie noch günstige Mieten. Die Künstlerinnen und Künstler können sich dort die Ateliers und Wohnungen noch ganz gut leisten. Und es gibt dadurch auch sehr viele von den Künstlern selbst betriebene Projekträume. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied zu Paris, wo die Mieten einfach mittlerweile so teuer sind, dass sich da ja nur noch etablierte große Galerien halten können und ein großer professioneller Kunstmarkt irgendwie Business macht. Das erinnert vielleicht einige Leute, mich auf jeden Fall, an Berlin in den Nullerjahren, wo man das Gefühl hatte, man lebt in so einem Experiment und es gibt genug Platz und alle halten sich da gern auf.
Und welche Rolle spielt ja jetzt diese Messe Artorama, die gerade heute zu Ende gegangen ist?
Die Messe ist so ein bisschen der Ausgangspunkt vielleicht oder der Anlass für diesen Kunstsommer, könnte man sagen. Es gibt ein großes Rahmenprogramm, das findet auf dem gleichen Gelände der Messe statt. Es gibt große internationale Sichtbarkeit vielleicht auch dazu, weil viele Leute extra dafür in die Stadt fahren. Und es ist damit auch relativ wichtig für die Künstlerinnen und Künstler in der Stadt. Der Messedirektor Jérôme Pantalacci hat das auch so gesehen.
Ich denke, was für Marseille sehr wichtig ist, ist, dass wir die Möglichkeit haben, viele, viele verschiedene Menschen nach Marseille zu bringen. Ich würde sagen, Galerien, natürlich Künstler, Sammler, Presse, Institutionen, Fachleute aus dem ganzen Land, aus Frankreich und im Ausland, in die Stadt, was ziemlich einzigartig ist. Denn es ist der einzige Moment, in dem man all diese Menschen in Marseille in der Stadt finden kann.
In the city in Marseille and not only on local audience.
Und wie Jérôme Pantalacci gerade auch schon gesagt hat, das finde ich das Interessante, vor allen Dingen, dass dort viel Kuratoren und Direktoren von Institutionen hingehen. Also die richtet sich auch, hat man so ein bisschen das Gefühl, eher an ein Fachpublikum und gar nicht so an Sammlerinnen und Sammler, wie man das vielleicht von den großen anderen Messen wie der Art Basel kennt. Und das merkt man auch an der Art, wie dort ausgestellt wird. Das merkt man an dem Gelände. Das ist eine alte Tabakfabrik, La Friche heißt die. Die ist total vollgesprüht mit Graffiti. Da gibt es noch einen Skatepark und wahnsinnig viele lokale, kleine Orte, an denen irgendwelche Menschen Dinge machen, die man entdecken kann. Man merkt es aber auch an der Art der Präsentation. Es gab zum Beispiel eine Galerie aus Sofia, also aus Bulgarien. Die heißt Cable Depot. Die hat eine Arbeit von der Künstlerin Gabriela Löffel gezeigt. Die hat sich dort mit Waffenmessen auseinandergesetzt und hat so eine sehr komplizierte Zwei-Kanal-Videoinstallation gezeigt. Die war gar nicht sinnlich. Das ist nichts, was man kaufen möchte, aber das ist was, was man sich auf jeden Fall angucken möchte. Und der Galerist sagte mir auch dann, als ich ihn danach gefragt habe, viele Franzosen und auch vor allen Dingen Leute, die im Kunstbetrieb arbeiten, die verbringen hier im Sommer. Das findet immer am ersten Wochenende statt, bevor man wieder in die Schule geht. Und alle nehmen dann nochmal so auf dem Weg nach Hause quasi diese Messe mit.
Mhm. Das heißt, hat man das auch in der gesamten Stadt gespürt, dass diese Messe gerade stattfindet? Also vibriert dann quasi Marseille so unter diesem Kunstpublikum oder unter den Menschen, die dann da hinkommen, um sich wirklich Kunst anzugucken?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Die Stadt ist wirklich voll mit Kunst an jeder Ecke, also von leerstehenden Häusern am Strand in Malmüsk, was so eine Ecke ist, wo viele gern zum Meer fahren, wo was ausgestellt wird, bis halt irgendwie in jedem Projektraum, allen möglichen Ateliers und halt natürlich auf diesem Messegelände, wo auch gleichzeitig noch andere Ausstellungen stattfinden. Dann gibt es auch nicht weit entfernt ein Festival, das nennt sich Systema. Das kann man sich so ein bisschen wie eine große Gruppenausstellung vorstellen. Das wurde 2021 gegründet von drei Künstlerinitiativen. Und dort wird eben Kunst von verschiedenen internationalen und eben nicht kommerziellen Projekträumen gezeigt. Die kommen aus Frankreich und halt auch aus Marseille, aber auch aus Vietnam, aus Korea, aus den USA, der Schweiz, Deutschland. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung in diesem Gebäude. Es ist ein altes Musikkonservatorium, das steht voll mit alten Flügeln, also den Instrumenten. Und es gibt so eine leere Bibliothek und dort steht dann die Kunst in den Regalen. Und ich habe selten so einen Ort erlebt, an dem man sich so gut und frei da durchbewegen kann. Und es ist halt auch kostenlos.
Wie stark ist denn jetzt die lokale Szene mit den internationalen Galerien und Sammlern vernetzt?
Das konnte man gar nicht so einschätzen. Ich hatte das Gefühl, es ist sehr französisch und es ist vielleicht tatsächlich eher so eine Kunst-Community von Künstlern für Künstlern oder von den Leuten, die dort leben. Einer der Künstler auf der Messe sagte zu mir, Paris is for work, Marseille is for chill. Wollte dann aber nicht, dass ich ihn das nochmal aufnehmen lasse. Das fand ich irgendwie ganz süß. Und das stimmt so ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute da nichts tun, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird sich da so ein Leben geschaffen, bei dem man einfach gut leben kann auf einem gewissen Niveau. Mhm. Niemand da möchte der nächste Jeff Koons werden. Es geht einfach darum, machen zu können, was man machen will, seine Praxis verfolgen zu können und das auch so ein bisschen zeigen zu können, sich gegenseitig unterstützen. In einem Künstleratelier von dem Künstler Cyril Sarkon fand auch zu dem Zeitpunkt ein Projektraum statt, der zeigt 4 Ausstellungen pro Jahr. Eine ist immer von einer sozusagen unbekannten Person, die gerade noch an der Uni ist oder Abschluss macht. Und 3 sind immer eher etabliertere Leute. Und dann nennt er diesen Space Solo Solar. Und ich habe ihn dann auch mal gefragt, warum er das macht.
Aujourd'hui, moi, à 40 ans, toi, en tant qu'artiste de 40 ans, il y a un truc où on a peu d'opportunités de faire des solo shows comme ça.
Heute mit 40 Jahren, als 40-jähriger Künstler, gibt es nur wenige Gelegenheiten, solche Solo-Ausstellungen zu machen. Künstlern die Möglichkeit zu geben, Einzelausstellungen zu machen, bedeutet auch, sich in einem kompletten Raum voll und ganz auszudrücken. Und das ist für mich das, was ich gerne weiterentwickeln würde, denn das ist etwas, was mir in unserer Zeit fehlt. Und dann kommen die 3 Ausstellungen der etablierten Künstler den jungen Absolventen zugute, die im September ankommen. Es ist also eine Art Schneeballeffekt, ein Teilen. Verstehst du? Ja, vollkommen. Und so ist das also. Was mir gefällt, ist, Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig etwas zu schaffen, bei dem alle gewinnen.
Genau, und dieses was schaffen, bei dem alle gewinnen, das fand ich als sehr typisch für Marseille. Ich hoffe, dass es, wenn es so bleibt, wie es ist, sich so erhalten kann. Und noch ist Marseille halt insgesamt erstaunlich frei. Und das fand ich wirklich, wie sagt man, fast heilsam, dass es noch nicht so viele so Instagrammable Places gibt und große Ketten, die sich da breit gemacht haben, wie das ja oft in, weiß ich nicht, Paris, Kopenhagen oder auch eigentlich ja in Berlin-Mitte mittlerweile so ist. Und man kann nur hoffen, dass dort jetzt nicht die gleichen Fehler gemacht werden, dass die Stadt so ausverkauft wird an große Immobilienhaie. Und ich denke, vielleicht kann Marseille da tatsächlich ein bisschen von Berlin lernen. Und gleichzeitig kann der deutsche Kulturbetrieb vielleicht auch vom Marseille jetzt lernen und sich angucken oder nochmal in Erinnerung rufen, dass man eben diesen Raum braucht und man ihn den Menschen geben sollten. Und wenn man dann dafür sorgt, dass sie ihn auch behalten können, dann kann was sehr Tolles entstehen.
Hilka Dirks über die Kunstmesse Artorama und begleitende Veranstaltungen in Marseille. Vielen Dank für den Studiobesuch.
Vielen Dank.
Annie Ernaux gilt als die Erfinderin der modernen Autofiktion. Ihre Bücher sind Erkundungen des Selbst, der Gesellschaft und der Zeit, in der sie aufgewachsen ist. Sie war Vorbild für Autoren wie Didier Ribon oder Édouard Louis und unzählige andere. Gerühmt, aber auch kritisiert für ihren nüchternen, schnörkellosen Stil, erhielt sie im Laufe der Jahre viele, viele Literaturpreise und 2022 dann ja auch den Literaturnobelpreis. Morgen Montag wird sie 85 Jahre alt und es erscheint dann auch ihr neuer Roman Die Besessenheit. Julia Borutta aus Paris über eine Ikone, die noch immer ihre Stimme erhebt.
Annie Ernaux hat sich einmal als Ethnologin ihrer selbst bezeichnet. Als Forscherin, die in ihrer eigenen Erinnerung die Geschichte einer ganzen Gesellschaft sucht.
Ich erinnere mich an Orte und Tatsachen, die der Geschichte gehören. So kann ich etwas rekonstruieren, das das Intime übersteigt. Zu erfinden würde nur etwas überdecken. Und deshalb erfinde ich nicht. Ich grabe.
Annie Ernaux schreibt keine fiktionalen Romane, Wie eine Geologin hebt sie alte Fotos, Lieder oder Texte vom Boden ihrer Erinnerung auf, betrachtet sie und nähert sich so der Person an, die sie gewesen ist. Auf diese Weise entstehen sehr persönliche Bücher, die niemals nur persönlich sind, sondern eine Gesellschaft, eine Epoche spiegeln.
Ich schreibe wohl vor allem wegen meines Bruchs mit meiner sozialen Klasse, aus der ich komme. Ich schreibe, weil ich eine Klassenüberläuferin bin.
Annie Ernaux wird 1940 in dem Örtchen Yvetot in der Normandie geboren. Ihre Eltern sind Fabrikarbeiter, die sich später einen kleinen Laden aufbauen. In ihrem preisgekrönten Roman La Place von 1983 schreibt sie über ihren Vater.
Mein Vater hat damals nicht mit Messer und Gabel gegessen, sondern er holte am Tisch sein Opinel-Messer aus der Hosentasche. Seine ganze Art zu sein und zu sprechen, das Patois, all das wollte ich beschreiben. Neutral, ohne zu stigmatisieren. Denn als ich Kind war, war das ja auch meine Kultur.
In ihrem international erfolgreichen Buch Les Années, die Jahre von 2008, perfektioniert sie ihren einfachen, nüchternen Stil. Erfindet die unpersönliche Autobiografie. Sie wechselt Gedanken und Erlebnisse des Mädchens, das sie damals Ende der 40er Jahre gewesen ist, mit distanzierten Beschreibungen ab.
Die Erwachsenen wurden nicht müde, vom Hungerwinter 42 zu erzählen, von der Kälte, von der Bäuerin, die in einem Zugabteil voller Deutscher einen fahren ließ und dann lauthals verkündete: Wer nicht hören will, muss riechen. Von einem gemeinsamen Hintergrund von Hunger und Todesangst begannen alle Sätze mit wir oder man.
Annie Ernaux begreift ihr Schreiben als politisch.
Ich lege Dinge in diese Bücher, die mich etwas angehen, die die Gesellschaft etwas angehen. Und über das Leben in einer Gesellschaft zu schreiben, ist immer politisch.
Auch im Hier und Jetzt erhebt Annie Ernaux ihre Stimme. Immer wieder. Die Literatur-Nobelpreisträgerin des Jahres 2022 ist zur Ikone der französischen Linken geworden. Auch wegen ihrer Haltung im Nahostkonflikt. Schon lange unterstützt sie die Boykottbewegung BDS gegen Israel. Im April dieses Jahres richtet sie gemeinsam mit anderen frankophonen Autoren und Autorinnen einen Appell an die Europäische Union und veröffentlicht eine kämpferische Videobotschaft.
Dénoncer le génocide.
Wir müssen den Genozid in Gaza anprangern. Die Repression der Solidaritätsbewegung mit Palästina muss aufhören. Und wir müssen endlich den Rassismus gegenüber den Arabern benennen und hinterfragen. Denn dieser Rassismus ist der Grund, warum das Martyrium Gazas allgemein akzeptiert wird.
Konservative Kritiker beschimpfen Ernaux als dreckige Petitionistin. Doch das schert die Nobelpreisträgerin nicht. Sie stellt sich weiter in den Wind. Auch noch mit 85 Jahren.
Julia Borutta über die Schriftstellerin Annie Ernaux. Und noch ein Geburtstag: Van Morrison. Der ist heute 80 Jahre alt geworden. Auch er immer noch produktiv. Insgesamt 47 Alben hat er in seiner Karriere veröffentlicht. Das erste war Moondance und erschien 1970. Allen, die sich jemals mit der Russendisco beschäftigt haben, ist der Name Juri Gurjin nicht unbekannt. Zusammen mit Wladimir Kamina initiierte er die legendäre Berliner Partyreihe. Er macht Musik, er ist Radiomoderator gewesen und er arbeitet als Autor. Die Musik seines Heimatlands Ukraine floss später auch in andere Partyreihen und Alben rein, aber auch in Texte. Nun erscheint ein Aquarium voller Schlüssel, Kharkiv und die Bilder meines Vaters. Im Titel steckt eigentlich schon ziemlich viel drin, denn es ist ein Buch mit Kurzgeschichten, die auf Reisen nach Kharkiv in den letzten Jahren entstanden sind, aber auch mit alten Fotos des Vaters. Herzlich willkommen im Studio, Juri Gurji.
Guten Abend.
Ihr Vater hat das ja anscheinend mit der Fotografie ein bisschen ernster betrieben. Der hat nicht nur Familienfotos gemacht, sondern man sieht auch ja Stadtaufnahmen, sage ich jetzt einfach mal. Was erstaunt Sie denn beim Anblick dieser Fotos, wenn Sie die heute anschauen? Sie haben ja manche von denen auch erst vor kurzem gefunden.
So ist das, genau. Und das verändert sich natürlich mit den Jahren. Und ich merke, weil früher waren das für mich in erster Reihe eben Familienfotos. Aber in den letzten Jahren merke ich auch, dass da viel mehr drinsteckt. Und das ist auch natürlich die Geschichte der Stadt, die Geschichte des Landes, die drin zu finden sind. Das war ja seine Stadt. Er ist da geboren und hat da 58 Jahre lang gelebt und hat die Stadt geliebt. Und das sieht man auch auf den Fotos, die er gemacht hat. Das war sein Hobby seit seinem 14. Lebensjahr. Der hat regelmäßig fotografiert, auch ganz, ganz viel. Das ist mir damals natürlich nicht so ganz bewusst gewesen. Aber als ich dann die Mengen entdeckt habe von diesen Bildern, auch zum Teil die, die vor meiner Geburt gemacht wurden, musste ich natürlich staunen.
Und was hat er von dieser Stadt Rakiv gezeigt? Also ich sage jetzt mal, das, was ich so wahrgenommen habe, ist ja auch ein friedliches Stadtleben, ein freundliches Stadtleben, Kinder am Brunnen, Spaziergänger, lebendig irgendwie, modern auch.
Ja, es ist, wenn man das, es ist verrückt aus historischer Perspektive gesehen, kann man heute sagen, und das ist natürlich, das klingt brutal, ist das Kharkiv zwischen den Kriegen. Also Kharkiv nach dem Zweiten Weltkrieg, er hat ja den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt, also 1937 geboren, 1941 sind die Deutschen damals in die Sowjetunion einmarschiert und er hatte auch noch ganz klare Erinnerungen vom Zweiten Weltkrieg und natürlich auch von den Jahren danach. Und was er natürlich nicht mehr erlebt hat, ist der aktuelle Krieg Russlands gegen die Ukraine, beziehungsweise der große Krieg, wie wir ihn nennen, natürlich 2014 angefangen, was man auch oft gerne vergisst, aber dieser Krieg geht leider seit schon 11 Jahren.
Und Sie fahren auch jetzt in diesem Kriegsgeschehen dorthin zurück in Ihre Heimatstadt, die Sie ja mit auch schon 20 Richtung Potsdam verlassen haben. Jetzt mal ganz blöd gefragt, warum fahren Sie in diesen Zeiten dorthin? Ist ja auch gefährlich.
Ich würde das nie als Tourist machen. Ich fahre dahin als Musiker und Komponist, weil ich dort eben Musik produziere, aufnehme und Konzerte spiele. Oft mit dem Schriftsteller und Musiker, Dichter und Publizist, Aktivist und Soldat Serhii Jadan, der auch hier bekannt ist. Also meistens ist das der Grund, aber natürlich nehme ich mir die Zeit, auch die alten Freunde zu sehen. Und ich habe ja auch für den Tagesspiegel ein Kriegstagebuch geführt. Und natürlich, als ich vor Ort war, war das ganz anders, als wenn man das von hier beschreibt.
Wie überschneidet sich denn jetzt diese Erinnerung oder diese Bilder vom Vater im Kopf, wenn Sie dort sind?
Ich glaube, durch die Ereignisse von heute hat meine Wahrnehmung von diesen Bildern auch eine neue Dimension bekommen. Plötzlich, weil es ist klar, dass alles, was man auf diesen Bildern sieht von Orten, die sind inzwischen, also entweder sehen sie jetzt ganz anders aus und oder man weiß nicht, was damit dann passiert in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten oder morgen.
Sie beschreiben in diesem Buch, dass Sie zum Schutz vor russischem Beschuss, wenn Sie dort sind, auch häufig an Orten landen, dort übernachten, die Ihnen etwas über die früheren Stadtbewohner erzählen. Ist das, würden Sie sagen, ein Glück im Unglück für Sie, weil Sie etwas Neues erfahren und in diese Geschichten hineintauchen, oder schützen Sie sich damit auch ein bisschen vor dieser Gegenwart?
Nein, das würde ich vielleicht nicht so sagen, aber es ist natürlich wenn man heute in Kharkiv ist, sind die Prioritäten ganz anders und man lebt ja auch nach ganz anderen Regeln.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Boutique-Hotel, wo ich bei meinen letzten 3 Besuchen übernachtet habe, was sich unter der Erde befindet und eigentlich ehemaliger Puff ist. Und es ist alles anderes als luxuriös, aber heiß begehrt von den Leuten, die jetzt nach Kharkiv kommen, weil unter der Erde ist gerade ein Ort, wo man am sichersten ist von den russischen Raketen. Und genauso ist es eigentlich mit Konzertorten. Man darf nur Veranstaltungen, Konzerte, auch Ausstellungen unter der Erde machen, weil da ist es einigermaßen sicher. Also wenn die Rakete nicht direkt dann das Gebäude betrifft, wo das Ganze stattfindet. Und wir haben vor 30 Jahren, 35 Jahren mit meinen Freunden, den Musikfreaks von Kharkiv, über Underground gelesen und auch geträumt. Aber jetzt ist das tatsächlich jetzt nicht mehr metaphorischer Underground. Es ist, also Kulturleben findet in Kharkiv buchstäblich in Underground im Untergrund statt. Und nicht nur Kulturleben manchmal. Also man muss ja nachts in den Bunker, wenn man nicht diesen Luxus hat, wie eben in diesem Hotel vorhanden oder eben U-Bahn-Stationen, die nachts auch so oft zu Schutzbunkern werden. Mhm. Es verändert sich tatsächlich jede Stunde schon alles. Und auch zum Beispiel mit den, also ich sehe immer wieder alte Platten von russischen Interpreten, die vielleicht noch vor ein paar Jahren begehrt wurden, die man heute einfach nicht mehr haben möchte, egal was sie kosten würden.
Okay, und Sie reden jetzt von Mann. Wie geht es Ihnen damit? Möchten Sie damit auch nichts mehr zu tun haben?
Ja, absolut. Also meine, ich habe sie schon lange bei mir. So die wenigen, die noch da standen, sind jetzt in der Mülltonne gelandet. Aber ich habe ganz viele Schallplatten und nicht so viel Platz. Deswegen ist das eigentlich...
Sind erstmal die Russen rausgeflogen.
Das hat mir gut getan.
Könnten Sie sich vorstellen, dass sich diese Haltung nochmal ändert?
Eigentlich nicht. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist eine Grundeinstellung, die sich verändert hat. Es ist schwierig, unmöglich zu vergeben und zu vergessen, was gerade passiert. Heute ist zum Beispiel der Jahrestag, erster Jahrestag seit dem Tod von Veronika Kosciuszko, einer jungen Künstlerin und Dichterin. Sie hat inzwischen ein Buch von ihr ist rausgekommen mit dem Vorwort von Serhiy Zhadan. Sie hat es nicht miterlebt, weil sie eben vor einem Jahr von russischer Rakete in Kharkiv getötet wurde. Sie kam zu jedem unseren Konzert. Ich habe noch Zeichnungen von ihr, eine ganze Menge bei mir im Buchschrank. Sie war 18, also 2 Jahre jünger als mein Sohn. Das ist einfach unvorstellbar und tut so weh. Solche Sachen, und das ist natürlich einer der Tausenden, von denen man sprechen kann, was nicht der Krieg angetan hat, sondern tatsächlich Russland und ihre Bürger. Nicht Putin, sondern die einfachen Russen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Das Berliner Buchstabenmuseum ist ein absolutes Unikat. Die Macherinnen haben in 20 Jahren mit viel Eigeninitiative so um die 3500 Buchstaben gesammelt, die von den Häusern unserer Städte entfernt wurden und sonst wohl ja auf dem Müll gelandet wären. Leuchtbuchstaben, Schriftzüge aus einer anderen Zeit und so aus ihrem Kontext herausgelöst entfalten sie auch eine ganz eigene Wirkung. Aber nicht mehr lange, denn das Museum in den Berliner S-Bahn-Bögen wird im Oktober schließen. Die Ehrenamtlichen können die Arbeit nicht mehr bewältigen und Zuschüsse gibt es auch nicht. Auf dem Weg ins Fazitstudio habe ich heute einen kleinen lohnenswerten Umweg eingelegt, um mir die Schätze nochmal zusammen mit der Museumsleiterin Barbara Dächernd anzuschauen. Es ging los mit den 3 AEG-Buchstaben, über 2 Meter hoch unterm A. Da hatte sich ein kleines Mädchen versteckt.
So.
Ah.
Ah. Genau. A.
Was A?
Da sitzt noch jemand.
Hallo.
Bist du noch da? Hallo.
Ja, ich will nicht weg.
Ja, das verstehe ich. Ich will auch nicht weg. Bleibst du ein bisschen bei uns? Ich zeige jetzt nur gerade mal, wie groß die sind. Ne? Also da sieht man halt dann wirklich, wenn man so nahe an den Buchstaben rangeht, die wachsen fast. Ne? Wenn man da, je näher man kommt und man unterschätzt das auch immer, wenn man so Buchstaben am Dach oder an der Fassade sieht, glaubt man ja immer, naja, die sind so 30, 40 Zentimeter hoch und eigentlich sind sie mindestens immer fast doppelt so groß.
Haben Sie Lieblingsbuchstaben hier?
Es gibt so ein paar, das sind meine Lieblinge, aber ich muss doch dazu sagen, das ändert sich so ein bisschen, wie man halt gerne Musik hört. Morgens hört man andere Musik als abends oder zum Ausgehen. Und mir gefallen halt manche Schriftzüge gut, die sehr großen, eigenständigen Charakter haben.
Ah, aber hier wird es doch extrem interessant. Wow!
Genau, also wir stehen jetzt hier in einem Bogen, also in einem Ausstellungsbogen, wo ganz, ganz viele Buchstaben und Schriftzüge mehr oder weniger zusammengewürfelt wurden. Wir haben sie aber so ein bisschen farblich sortiert und hier in diesem weißen Bereich hängt an der Wand eben ein Schuhe-Schriftzug und den finde ich persönlich besonders schön, weil dieses S halt wirklich so ganz stark geprägt von den 60er Jahren ist und wenn man genau guckt, also der ist aus Metall gebaut und hat eine außenliegende weiße Neonröhre obendrauf und wenn man aber genau schaut, sieht es wirklich aus, wie wenn man mit einem Pinsel anfängt und diesen Schwung von dem S macht und hinten wieder abhebt und da entsteht auch so ein kleines Schwänzlein da hinten, ne? Und da sieht man richtig, der ist eigentlich wie geschrieben, ist aber aus festem Material gebaut und der hat einen sehr, sehr schönen Rhythmus in diesem Schwungen und deswegen ist das einer meiner Lieblingsschriftzüge.
So, wie kam es denn dazu? Also warum füllt man einen S-Bahn-Bogen oder 6 S-Bahn-Bögen mit Buchstaben? Es geht ja auch anscheinend um Buchstaben und nicht um Schriftzüge. Muss man ja auch unterscheiden, ne?
Ja, das ist eben genau das, was uns so ein bisschen besonders macht. Und es gibt auch eben weltweit keine vergleichbaren Museen oder Sammlungen, die sich darauf spezialisieren. Wir haben halt wirklich gesagt, wir wollen das Zeichen, das Symbol, na, diese Kodierung der Schrift, wir wollen das wirklich in den Mittelpunkt setzen, weil Schilder sind wieder was anderes. Die kommen auf einem Board und sind starr, ne? Die kann man nicht verändern. Und wir wollten halt wirklich die Schriftzüge auch auseinandernehmen können und dann halt den einzelnen Buchstaben darstellen, ohne dass man sofort was liest. Also wir wollten nicht, dass das Hirn sich automatisch einschaltet, sondern dass man halt wirklich diese schönen Formen anguckt. Meistens geht das ganz leicht, wenn man in ein Land fährt, wo man die Schrift und Sprache nicht kennt. Also für mich Asien zum Beispiel. Da kann ich halt wirklich diese ganzen Außenformen und Shapes der Zeichen anschauen, ohne dass ich weiß, was es heißt.
Sie kommen ja auch aus der Gestaltung, ne? Oder sogar aus der Typografie. Was ist denn das, was Sie an Buchstaben lieben?
Ich glaube, das, was es so faszinierend macht, Buchstaben zu haben und nutzen zu können, ist, dass sie so selbstverständlich sind, dass man sie schon gar nicht mehr wahrnimmt. Was auch immer eigentlich eine Idee von uns oder als Ziel bei mir war, ist, dass wir mit den Buchstaben ja tatsächlich begehbare wie Häuser machen. Also in diesen Buchstaben hier, na, den hört man ja, kann man richtig reingehen. Und im Übrigen, das ist der ehemalige Hauptbahnhof, der heutige Ostbahnhof. Und dann zwischen so einem E durchkrabbeln und dann über das B dann irgendwie sich rumwickeln und dann kommt man durch das U wieder schön raus. Also das ist eigentlich nur, das macht, glaube ich, Erwachsenen genauso Spaß.
Absolut.
Ja, und unsere Buchstaben erzählen wirklich mega viele unterschiedliche Geschichten.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel, wir könnten zu Robotron gehen. Mhm. Robotron ist ja eine Firma, die existiert ja noch. Der steht hier. In einem anderen Look, also das Logo sieht anders aus. Und das ist ein Schriftzug, der kommt aus Dresden. Und da war die Geschichte so, wir haben den tatsächlich ein bisschen beobachtet, weil der war auf der Robotron-Kantine oben drauf am Dach. Und da war es so, dass ein Herr dort im Hygienemuseum, was hier um die Ecke ist, eine Konferenz besucht hat. Und er hat uns eine E-Mail geschrieben und meinte, heute Morgen standen sie noch am Dach und jetzt liegen sie im Container. Und hat uns das Foto geschickt, wo das zuerst noch am Dach steht und dann im Container liegt. Und er meinte, wäre ich mit dem Auto da, hätte ich sie mitgenommen. Dann habe ich den, ich glaube Herrn Hausschild hieß er, habe ich angerufen und meinte, Moment, ich besorge Ihnen ein Auto. Ich kannte den Herrn davor nicht, der war echt toll. Und dann war es wirklich so, dass ich halt bei der Autovermietung angerufen habe, ein Auto gecheckt habe. Dann habe ich natürlich den Hausmeister auch gefragt, ob es möglich wäre, die aus dem Container wieder rauszunehmen, weil das darf man ja eigentlich auch nicht. Und das ging dann auch und zwar relativ schnell, weil der Herr musste ja am Abend dann die Buchstaben mitnehmen. Und so sind die dann zu uns gekommen.
Vielleicht gehen wir noch mal ein paar Schritte weiter. Mhm. Sie sind ja jetzt vermutlich auch so eine richtige Leuchtbuchstaben-Spezialistin geworden.
Ja, doch, ein bisschen schon. Muss man
auch wo, sein. Was macht man denn? Also jetzt ist diese wie kommt die Expertise denn jetzt nach Schließung des Museums noch zum Zuge?
Ja gut, das ist jetzt natürlich...
Oder fangen Sie was Neues an?
Das, ehrlich gesagt, weiß ich es noch gar nicht so, aber ich meine, wir sind ja immer ganz viel im Austausch, auch mit anderen Projekten, ähnlichen Projekten. Wir bekommen ja gefühlt jede Woche eine Anfrage, ob man da irgendwo was beantworten kann. Also es ist ja nicht so, dass die E-Mail-Adresse da nicht mehr existiert oder so, ne? Also man kann da natürlich weiter in Kontakt mit Leuten bleiben. Aber tatsächlich ist es so, dass ich noch nicht weiß, was dann alles passieren wird. Und wir wissen auch noch gar nicht, wohin es mit der Sammlung geht. Oder es gibt noch keine Lösung. Aber genau dafür haben wir diesen Schritt gemacht und gesagt, so, wir schließen jetzt, damit sich eben mehr tut. Und es tut sich tatsächlich ein bisschen mehr, aber es dauert noch ein bisschen.
Sie haben eben, als das kleine Kind unter dem A saß, gesagt, gell, du willst nicht gehen, ich will auch nicht gehen.
Ja, ich ertappe mich dann doch. Ja, ich ertappe mich dann doch dabei, dass ich, also auf der einen Seite weiß ich, ich brauche mal so ein bisschen Pause davon, aber ich merke halt auch, so ganz trennen kann man sich von seinen ganzen Babys dann doch nicht, obwohl sie ja eigentlich schon volljährig sind.
ET passt ja, da gucke ich jetzt gerade drauf.
Ja, das stimmt.
Schade.
Ja.
Vielen Dank.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Der Sommer geht allmählich in die Schlussgerade und ein Großteil des deutschen Feuilletons sitzt bei den Filmfestspielen in Venedig und schaut sich die neue Frankenstein-Verfilmung von Guillermo del Toro an. Mit dem ausgerechnet bildschönen Jacob Elordi in der Rolle des Monsters. Daniel Kotenschulte von der Frankfurter Rundschau ist begeistert. Wer schon in James Whales klassischer Frankenstein-Verfilmung Sympathien für die Kreatur hegte, wird in Jacob Elordis Verkörperung sein Herz an das Monster verlieren. Mit seiner schwelgerischen Ausstattung, traumhaften Kostümen und betörenden Filmsets hat sich Del Toro in die vorderste Reihe aller Shelley-Verfilmungen eingeschrieben. Auch Jan Küveler von der Welt hat sein Herz an den Film verloren. Oder doch zumindest, Zitat, einen modernen Klassiker gesehen, der mit Elementen des Steampunk spiele. Die galvanischen Batterien sirren und glühen in grausamem Lavarot. Der Palast, in dem Frankenstein aufwächst, sieht in jeder Einstellung so aus, wie von Rembrandt und Rubens designt. Und nach seiner Befreiung aus den Ketten irrt das Monster erstmal über ein Schlachtfeld, in dem so viele Totenschädel herumliegen, dass selbst Hamlet ganz neidisch würde. Küvelers Kollege Jakob Heiner hingegen, ebenfalls von der Welt, sitzt derweil in Duisburg bei der Ruhrtriennale und langweilt sich beim Anblick des Stückes Oracle ganz gewaltig. Es handelt von dem legendären britischen Geheimcode-Knacker Alan Turing. Es geht um Google und künstliche Intelligenz, könnte alles ganz spannend sein, aber so langatmig und weilig zu erzählen, dürfte man sich im Kino nicht trauen, schreibt Heiner. Und im Theater ohne das Ganze drumherum auch nicht. Ein Abend wie ein außer Kontrolle geratener Effektregler, der peinlich prätentiös und ärgerlich aufgeblasen wirkt. Und weil solche Bedeutsamkeitsblasen heute immer mehr gefeiert werden, muss Oracle als Top-Kandidat für den größten Theaterflop des Jahres genannt werden. Ein Top-Kandidat für den beginnenden Bücherherbst dürfte hingegen Jochen Schmidts neuer Roman mit dem etwas holprig-homerischen Titel Hoplopoeia sein. Zum mittlerweile dritten Mal berichtet Schmidt darin aus dem Leben des Stadtneurotikers Richard Sparker. In der Süddeutschen Zeitung zeigt sich Rezensent Michael Mahr über diese liebenswert autistische Figur, die über alles und jeden Listen anlegt, hellauf begeistert. Aber bitteschön, es gibt auch Verbesserungen in seinem Leben. Und Schmidt zählt sie auf. Manche Hunde haben ein beleuchtetes Halsband. Man könnte sie im Arm tragen und als Taschenlampe benutzen. Am Nummernfeld der Geldautomaten ist ein kleiner Sichtschutz angebracht, wie auf Herrentoiletten zwischen den Urinalen. Sein neuer Nagelknipser hat ein Gehäuse zum Auffangen der Nägel. Es gibt Klopapier mit bedufteter Hülse. Und was wird schlechter? Das weiß wie immer Friedrich Küppersbusch. 720 Millionen Euro für 3,2 Kilometer Autobahn, rechnet die Taz zur Eröffnung des neuen Teilabschnitts der Berliner A100 vor und fragt, endlich wieder freie Fahrt für freie Bürger? Küppersbusch antwortet, gewohnt lapidar, Marmor wäre günstiger gewesen. Kostenvergleich, fürs gleiche Geld hätte man 5x600 Kilometer Fahrradautobahn bekommen und so Berlin bei Arnheim ans vorbildliche holländische Netz direkt anschließen können. Gute Fahrt.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.